Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe. Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode unterhalten wir uns über unsere zwei Lieblingsgesundheitsbücher. Wir, das sind wie jede Woche
Eva
und Christoph. Heute erfährst du unter anderem, wo es wissenschaftliche Erkenntnisse zu Yoga, Fasten und Waldbaden gibt und warum für einen gesunden Körper ein gesunder Geist notwendig ist. Viel Spaß beim Zuhören!
Danke für die zahlreichen Rückmeldungen auf Instagram. Wir hatten ja letzte Woche darum gebeten, uns Themenvorschläge zu schicken und wir haben da jetzt 3 sehr spannende bekommen. Einmal LSD. Der zweite Themenwunsch war glücklich sein trotz Fernbeziehung und der dritte Themenwunsch, und darum geht es auch heute, war, was sind unsere Lieblingsbücher im Gesundheitsspektrum? Und genau, heute starten wir mit dem dritten Punkt, nämlich mit den Gesundheitsbüchern. Aber vorab schon mal, bitte schreibt uns weiterhin so fleißig irgendwelche Themenwünsche. Das ist für uns wirklich spannend, die Podcasts dahingehend vorzubereiten, dass es auch Hörer und Hörerinnen interessiert.
Ja, also wir haben zwar so die Themen, die uns beschäftigen und mit denen wir uns auch weiter auseinandersetzen wollen, aber genauso gern habe ich es auch, wenn ich das Gefühl habe, jemand hat einen Bedarf, einfach sich bei einem Thema noch mehr Input zu holen und das bieten zu können, finden wir super.
Ja, also im Spektrum Gesundheit, Geld und
Liebe.
Yes.
Ja, dann lass uns doch mit den Büchern, die wir uns für heute rausgesucht haben, starten. Und ist für dich okay, wenn du den Anfang machst?
Yes.
Was für ein Buch hast du dir denn ausgesucht?
Ich habe mir, also erstmal, letztes Jahr habe ich mehr als 50 Bücher gelesen und ich musste erstmal tief in mich gehen, was denn so mein Lieblingsgesundheitsbuch war.
Gut, dass du das alles dokumentiert hast.
Goodreads sei Dank. Aber ja, es kam dann doch recht schnell das Gefühl, dass ich das Buch Heilen mit der Kraft der Natur als mein Gesundheitslieblingsbuch ausgewählt habe. Das ist von Professor Dr. Andreas Michalsen. Und ja, in dem Buch geht es um den Titel Heilen mit der Kraft der Natur. Und ganz spezifisch geht es um so Themen wie Fasten, Yoga, Ayurveda, Heilpflanzen, Achtsamkeit, vegetarische Ernährung, traditionelle chinesische Medizin. Und was das Buch so lesenswert macht, ist, dass der Autor selbst Arzt ist, und zwar Chefarzt am Immanuel Krankenhaus in Berlin und aber auch Professor für klinische Naturheilkunde an der Charité in Berlin. Mhm. Und dadurch ist es kein, naja, ich sag mal so salopp, bla bla und heruntergeschrieben, sondern es ist wissenschaftlich belegt und das Quellenverzeichnis ist so vielfältig und lang, dass man ja den Aussagen Vertrauen schenken kann, insofern man an Wissenschaft glaubt.
Das heißt, der Autor hat auch so den Blick auf die Forschung und auf die Praxis und kann das kombinieren?
Genau, das trifft es ganz gut. Vor allem, es ist auch leserlich geschrieben, weil obwohl es Wissenschaftsjournalismus ist, vom Genre, kann man es sehr einfach runterlesen. Ja, es ist inhaltsdicht, aber nicht so, dass es einen ganz wachen Verstand erfordert.
Hast du das Buch am Stück gelesen oder hast du dir so einzelne Kapitel rausgesucht?
Ich habe das Buch tatsächlich am Stück gelesen, weil mich irgendwie jedes Kapitel so angesprochen hat. Aber man kann es auch nach Kapitel lesen. Also wenn man zum Beispiel sagt, und ich schaue gerade ins Inhaltsverzeichnis, mich interessiert eigentlich nur Yoga, Meditation und Achtsamkeit in der Mind-Body-Medicine, dann kann man direkt zum Kapitel blättern.
Ja. Sehr gut. Und gibt es jetzt einen Grund, warum du dieses Buch speziell rausgewählt hast? Also hast du vielleicht auch irgendwie einen direkten Bezug dazu?
Das Buch ausgewählt habe ich, weil es so viele Ratschläge enthält, eben wissenschaftlich belegt, die ich danach unbedingt anwenden oder ausprobieren wollte. Mhm. Und da habe ich so 3 Stellen markiert, die jetzt auch noch im Nachhinein bei mir hängen geblieben sind.
Für die, die es gerade nicht sehen, sie hat vielleicht 3 Stellen in Bezug auf das Thema markiert, aber ich glaube, insgesamt sind ungefähr so 20 Post-its in dem Buch.
Man hört es auch hier so, wie sie da drin
sehen. Sehr, sehr gut.
Voll, aber ja, also heute erstmal so meine 3 Lieblingsthemen aus dem Buch. Und
Ja.
zwar das erste ist das Thema Fasten. Und zwar wird zu Fasten in dem Buch sowohl intermittierendes Fasten als auch Heilfasten anhand von wissenschaftlichen Quellen eben auf die Vorteile hingewiesen.
Und Heilfasten unter dem, also dieses Buchinger Heilfasten, also dass man 10 Tage zum Beispiel gar nichts isst.
Naja, Buchinger Fasten, da trinkt man ja noch diesen Gemüsesaft.
Ah, okay.
Heilfasten im Sinne von über mehrere Tage keine feste Nahrung zu sich nehmen. Das kann unter anderem in dieser Buchinger Methode praktiziert werden, aber da gibt es auch noch ein paar andere
Okay.
Ansätze. Ja. Und naja, was da auf jeden Fall geschrieben wird, ist, dass Fasten die Produktion von Stammzellen anregt und einen verjüngenden Effekt hat, dass Fasten unserem Gehirn neuen Brennstoff liefert, weil es die Bildung von Ketonkörpern anregt. Und es gibt so eine total tolle Grafik, in der nochmal anhand der verschiedenen Organe im Körper gezeigt wird, welchen wissenschaftlich bisher belegten Effekt Langzeit- oder auch intermittierendes Fasten auf die Wirkung vom Körper hat. Und ja, das klingt jetzt so sehr trocken, aber wenn man dann mal so die ganzen Tatsachen liest, bleibt einem nichts anderes übrig, als das ernsthaft für sein eigenes Leben in Betracht zu ziehen.
Ich habe mich ja auch tatsächlich zum ersten Mal so mit dir zusammen mit dem Thema Fasten auseinandergesetzt. Und ich war eigentlich so überrascht, dass ich auch von Seiten der Medizinstudien so wenig über das Thema gelernt habe, bis wir dann auch irgendwann so zu dem Schluss kamen, es ist so naheliegend, dass niemand wirklich Werbung für Fasten macht, weil es verdient ja niemand etwas daran, wenn du etwas nicht machst.
Und im Gegenteil, weil Fasten so heilsam ist, wurden auch schon Erfolge zum Beispiel bei Diabetespatienten erzielt, dass Medikamente abgesetzt werden konnten. Und das ist natürlich ein Verlustgeschäft für alle
Ja.
Medikamentenhersteller.
Das heißt natürlich immer noch, dass es irgendwo eine ärztliche Betreuung braucht und es muss alles irgendwo gut beobachtet und diagnostiziert sein, würde ich sagen. Aber ich glaube wirklich, die gesundheitlichen Vorteile, wir haben noch keine Ahnung, wie gut es sein kann. Da ist noch viel Potenzial
Ja.
und deswegen ist es stark, was du jetzt schon auch erzählt hast.
Ja, und ganz konkret wird eben, und deshalb habe ich das Buch auch ausgewählt, wird eben empfohlen, dass man irgendwie ein bis zweimal im Jahr heilfastet oder auch dieses intermittierende Fasten mal über mehrere Wochen ausprobiert. Und ja, das haben wir dann ja auch einfach mal gemacht. Also das Buch war mit Anlass dafür, warum ich dann auch zum zweiten Mal heilfasten wollte.
Ja.
Und jetzt mittlerweile schon dreimal heil gefastet habe, auch über mehrere Tage.
Und du warst jedes Mal so begeistert von wirklich dem Zeitraum des Fastens selbst, als auch der Zeit danach. Wie hast du dich gefühlt? Kannst du es beschreiben?
Es ist unglaublich. Also es gibt wenig in meinem Leben bisher, was mir so viel Klarheit gebracht hat. Sowohl Klarheit im Hinblick auf Entscheidungen, aber auch Klarheit für den eigenen Körper. Und man hat da einfach in dieser Zeit ganz, ganz, ganz viel Wahrnehmung und kann aus dieser Erfahrung heraus Entscheidungen treffen, die dann langfristig auch noch den weiteren Lebensverlauf beeinflussen. Zum Beispiel habe ich beim Fasten einfach ganz klar gemerkt, mit welchen Menschen im Leben ich mehr Zeit verbringen möchte. Das ist mir ganz deutlich geworden und das lässt sich natürlich dann auch sehr einfach umsetzen. Oder ich habe gespürt, hey, eigentlich diese Milchprodukte, die brauche ich irgendwie nicht mehr in meinem Leben und bin seitdem ja auch vegan. Und
Ja.
ja, es bringt jedem andere Erkenntnisse, aber ich habe das Gefühl, mit allen Fastenden, mit denen ich bisher gesprochen habe, die sind alle total begeistert davon.
Also es ist so ein für dich ein Mittel gewesen aus einer geistigen Klarheit und aber einer neuen, einer engeren Verbindung mit deinem Körper.
Genau, ja.
Und was für dich anstrengend, was hart? Also, weil mein erster Impuls damals, bevor ich die ersten Erfahrungen gemacht habe, war ja auch, oh Gott, schon nach 5 Stunden nichts essen, bekomme ich langsam Hunger. Wie soll das nach 8 Stunden sein? Und dann willst du das auf 10 Tage ziehen?
Ja, also es ist kein Spaziergang, vor allem wenn man es zum ersten Mal macht. Es bedarf schon Vorbereitung und auch dem Freiraum im Alltag. Also ich würde
Ja.
es nicht empfehlen, während einer normalen Arbeitswoche zu machen. Dann, und das steht auch hier im Buch wieder, und das Zitat passt gerade ganz gut, ab dem dritten bis fünften Tag sind die meisten Fastenden positiv gestimmt und zufrieden, manche sogar euphorisch. Und das beschreibt meine persönliche Erfahrung auch sehr gut, wenn man dann mal diese Umstellungsphase, die ein, zwei Tage dauert, überwunden hat,
Ja.
dann fühlt man sich einfach, als könnte man fliegen und Bäume ausreißen und ist voller Energie.
Und das Buch ist ein guter Einstieg, um sich dahingehend auch zu informieren.
Das Buch ist ein guter Einstieg, um Belege für Fasten zu finden. Und wenn
Okay.
man jetzt noch Zweifel hat, ist das wirklich gesund,
Ja.
dann kann das Buch beide Seiten beleuchten und auch Aufschluss darüber geben, warum und wie bisher diese Effekte nachgewiesen wurden. Es ist kein Ratgeber, wie man denn jetzt konkret fastet.
Aber da würde man dann einfach weiterführende Literatur finden. Da gibt es, glaube ich, mittlerweile auch genug Blogs und Bücher
Ja,
nochmal
da einfach
speziell
mal in
zu.
Google eintippen. Und
Ja.
intermittierendes Fasten kennt ja mittlerweile auch
Stimmt.
jeder. Aber genau, ich wollte noch einen zweiten Punkt ansprechen aus dem
Bitte.
Buch. Und zwar wird da auch von eben Bewegung gesprochen, die Bedeutung der Bewegung und dass Stillstand krank macht und so weiter. Das wissen wir auch alle.
Hoffentlich. Ich glaube
Hoffentlich.
nicht
Ja,
alle.
aber da bin ich zum ersten Mal über den Begriff Waldbaden gestolpert. Und auch im Kontext von Studien, die in Japan durchgeführt wurden. Und da wurde eben die gesundheitsfördernde Wirkung von Spaziergängen im Wald belegt. Und das geht hinaus über einfach nur bewegen, sondern diese Natur und die Umgebung von Bäumen und der Geräuschkulisse, die geht mit so viel gesundheitsfördernden Wirkungen einher, sei es jetzt für kognitive Funktionen oder auch Heilungsprozesse. Und das war mir komplett neu. Jeder Mensch weiß, Spaziergänge sind gut,
Ja.
aber dass es wirklich wissenschaftlich bewiesen ist, dass in der Natur spazieren zu gehen so gut ist, das hat mich dann nochmal überzeugt, mehr spazieren zu gehen.
Aber muss ich dabei dann was beachten oder ist es so einfach, wie du es gerade beschreibst? Ich gehe raus und gehe einfach spazieren in der Natur und der gesundheitliche Effekt ist da.
Hier ist direkt der passende Satz dazu. Das absichtslose Flanieren ist dem zweckgebundenen Gehen in seinen körperlichen Wirkungen überlegen. Das heißt,
Das ist so schön.
man muss da wirklich, das Ziel ist nichts zu müssen, sondern einfach nur zu
Ja.
gehen. Ja, auch ohne Podcast auf dem Ohr, ja, ich kann mir da selbst einen Kopf fassen, sondern einfach nur spazieren im Wald und wahrnehmen.
Um des Spazierenwillens.
Genau, ohne Ziel.
Das
Nicht zum
ist,
Schritte machen,
ja.
nicht zum Kalorienverbrennen, nicht zum irgendwas, sondern einfach nur zum Wahrnehmen. Genau, das war der dritte Punkt, der zweite Punkt, der mir total gut gefallen hat. Und der dritte, und dann höre ich auch auf mit meinem Monolog.
Ich bin total interessiert. Wegen mir kann das noch weitergehen.
Der dritte Punkt ist Yoga. Und zwar vor dem Buch, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich zwar auch schon oft gehört von Freundinnen und Freunden, hey Eva, mach doch mal Yoga, das würde dir voll gut gefallen und das passt eigentlich voll zu dir. Und immer habe ich es abgetan als, nee, beim Sport muss ich aber schwitzen und das ist mir irgendwie viel zu langweilig und warum sollte man das denn bitte machen? Und habe aber, ja, durch das Buch die Motivation gefunden, mir das ernsthaft mal anzuschauen und
Ja.
auszuprobieren, weil hier eben auch die verschiedenen gesundheitsfördernden Wirkungen von Yoga belegt wurden.
Aber so aus einer praktischen und auch wissenschaftlichen Position wieder heraus.
Genau, hier, was Yoga so besonders macht. Wie kann Yoga in manchen Bereichen im Sport überlegen sein? Und das war so ein Satz, so, und ich so,
Wobei
okay.
Yoga auch sehr anstrengend sein kann.
Ja, und hier wird ganz klar genannt, es stärkt die Muskeln, es verbindet die Koordination mit dem Atem, es führt zu einer tiefen Entspannung, vor allem bei der meist abschließenden Position Shavasana.
Das ist doch einfach nur ein Herumliegen.
Ja, aber diese in unserem sehr stresserfüllenden Lebensstil sind genau solche tiefgehenden Entspannungsmomente sehr heilsam und sehr förderlich für unsere
Und
Gesundheit.
man hat sie viel zu selten manchmal.
Ja, und ich weiß nicht, wie es dir ging beim Yoga, aber das hatten wir, glaube ich, auch mal in einer anderen Folge erwähnt. So tief entspannt wie nach 90 Minuten Yoga, das fühle ich mich nicht mal beim
Selten,
Schlafen.
ja.
Ja, da gibt es echt wenig, was da herankommt.
Es ist auch wirklich ein guter Punkt, dass da diese Entspannung einfach mit Teil des Programms ist. Weil wie oft betätigt man sich körperlich wirklich intensiv auch und danach zieht man sich um, geht unter die Dusche und macht weiter.
Ja, das stimmt. Voll. Und die letzten beiden Punkte, die noch für das Yoga sprechen, sind, dass es auf die Faszien wirkt.
Ja.
Also durch die besondere Mischung aus Strecken, Dehnen und Umkehren lockert und pflegt Yoga das Bindegewebe. Und der letzte Punkt ist die starke Dehnung, die wiederum zu einer Ausschüttung von Endorphinen führt und dadurch das so wichtige vegetative Nervensystem beruhigt. Und ja, man merkt schon in dem Buch und warum ich auch so ein Fan von diesem Buch bin, das ist eine Kombination aus Aussagen, die belegt sind und aber auch immer mal wieder persönlichen Erzählungen von diesem Dr. Michalsen, der auch lustige Anekdoten aus seiner Familie preisgibt.
Das heißt, du konntest sowohl was lernen als auch praktisch was für dich in den Alltag mitnehmen aus dem Buch.
Genau, ja.
Beste Kombination.
Genau, also es ist sehr anwendungsorientiert und kein Wort zu viel.
Sehr
Kurz und
cool.
knackig. Hat auch nur 300 Seiten.
Also du hast es mir, ich habe es noch nicht gelesen, du hast es mir auch schon empfohlen und ich werde es jetzt spätestens nach der Vorstellung gerade auf jeden Fall mal auf die Leseliste setzen.
Meiner Meinung nach sollte das auch eine Pflichtlektüre für angehende Ärzte sein. Ja, aber andere Geschichte. Sag mal, was hast du denn für ein Buch ausgesucht?
Ja, bei mir geht es tatsächlich in eine leicht andere Richtung. Und zwar habe ich mir einen Roman ausgesucht. Und Nietzsche weinte.
Von wem ist der Roman? Irvin Yalit.
Genau, von Irvin D. Yalom. Ich weiß gar nicht genau, wofür das D steht. Ist ein russischer Jude, der in der Psychotherapie selbst aktiv und praktisch tätig war und aber auch in vielen seiner Romanen das zum Thema gemacht hat. Und in dem vorliegenden Roman, eben Und Nietzsche weinte, geht es um um eine Begegnung zweier großer Denker und Wissenschaftler eigentlich auch, und zwar sind es Friedrich Nietzsche und Josef Breuer. Das Ganze spielt 1882 in Wien. Und es gibt noch ein paar andere Figuren, die auch am Rande da einen auftauchen, reale Figuren.
Du hast ja auch schon eben gesagt, du spoilerst nicht, das heißt, du erwähnst nur einen Teil der
Genau.
Erzählung.
Ja, ich versuche gerade das auch so auf dieser Balance zu halten, genug zu verraten, um irgendwo den Inhalt und den Mehrwert deutlich zu machen. Aber dadurch, dass es ein Roman ist, möchte ich jetzt nicht die Handlung vorwegnehmen als solche. Und zwar eine dritte Person, die noch wichtig ist, ist Lou Salome, die an besagten Josef Breuer, der eben als Arzt in Wien tätig ist, herantritt, mit der Bitte, sich doch um ihren Freund Friedrich Nietzsche zu kümmern, und zwar um dessen Verzweiflung zu heilen. Und das vor allem zum damaligen Zeitpunkt war das eine total absurde Forderung, so Verzweiflung, irgendwie ein ungreifbares Gefühl, eine Emotion, ja, irgendwo ein Missstand vielleicht auch, aber wie soll das bitte zu heilen sein? Und weil Josef Breuer aber auch von besagter Lou Salome so fasziniert ist und die Herausforderungen auch gerne annehmen möchte, sich da in neue medizinische Gebiete vorzuwagen, sagt er dem ganzen Experiment zu. Es wird ein Treffen arrangiert, bei dem allerdings gar nicht bekannt wird für Friedrich Nietzsche, dass das Ganze von Lou Salome inszeniert worden ist. Und dann treffen diese beiden Personen aufeinander. Und was sich daraus ergibt, ist letztlich eine erstmal Beziehung auf sehr sachlicher Ebene, in der beide Personen versuchen, ihre Wissenschaft, nämlich einmal die Philosophie von Friedrich Nietzsche und die Medizin und ja ihre noch ausbaufähigen Gebiete im Rahmen der Psychoanalyse, Psychotherapie und auch Psychiatrie, sich gegenseitig ja fast an den Kopf zu werfen und sich so verbal zu duellieren. Und da entstehen sehr spannende Gespräche und weitere Sitzungen, aus denen letztlich, und deswegen habe ich das Buch am Ende ausgewählt, immer deutlicher wird, wie wichtig psychische Gesundheit für physische Gesundheit ist und andersrum. Und diese Form der Haltung in der Medizin ist ja wirklich noch sehr jung. Also, dass tatsächlich greifbare Gebrechen und seien es so etwas Banales wie Schmerzen bedingt sein können aus einer Unzufriedenheit heraus, aus wirklich klassischen Diagnosen wie einer Depression heraus. Diese Akzeptanz, die ist ja eigentlich noch nicht wirklich in die Gesellschaft vorgedrungen. und psychische Erkrankungen sind immer noch irgendwo stigmatisiert. Man redet viel lieber davon, dass man Magenschmerzen hat, als dass man sich unglücklich fühlt. Das ist eine viel intimere Aussage. Aber das Buch bringt einem die Protagonisten so nahe und ihre Probleme werden so greifbar, dass man nachvollziehen kann, wie irgendwo jede Person innere Kämpfe auch mit sich auszutragen hat. Und wenn diese übergangen werden, dann wird sich der Körper melden. Und deswegen.
Ist auch das, was du sagen würdest, was anwendbar ist jetzt auf das Leben? Oder das ist jetzt erstmal ja unglaublich spannend zu sehen, wie sich die Medizin entwickelt hat. Das ist ja auch eine historische Abhandlung, so wie ich es bis jetzt verstehe. Was würdest du denn jetzt davon sagen, was du, warum ist das jetzt ein Buch, was dich so begeistert, dass du ausgewählt hast? Und was davon ist jetzt anwendbar?
Genau, was ich da noch vorweg sagen würde, dass zwar die Botschaften und Lehren aus dem Buch definitiv für voll genommen werden können und auch in der Entwicklung der Wissenschaft so bestätigt wurden. Also das Buch ist, ich habe leider gar nicht genau notiert, wann es geschrieben wurde, aber es ist noch nicht allzu alt, ich glaube 30, 40 Jahre.
1992 erschien die
Okay,
Originalausgabe.
genau. Das heißt, in den 100 Jahren ungefähr zwischen Zeitpunkt der Handlung und des Schreibens wurden ja die Erkenntnisse in den teils echten, teils fiktiven Gesprächen bestätigt.
Und das ist ja auch spannend, weil du genau gerade jetzt in der Uni, in deinem Medizinstudium, diesen Psychotherapie-Block hast,
Das
richtig?
hat perfekt gepasst, aber es war tatsächlich ein Zufall, dass ich hatte das Buch kurz vorher angefangen und dann hat der Blog
Ja,
begonnen.
gestern hat Christoph so eine Online-Vorlesung gemacht und hat mir dann zwischendurch auf seinen Bildschirm gezeigt, aber eben Breuer und Sigmund Freud nebeneinander dargestellt und
Genau, Sigmund Freud kommt auch vor, spielt zwar nur eine Nebenrolle, aber die Lehren aus dem Buch gehen so ein bisschen in seine Lehren auch über. Und genau, das war nämlich der Punkt, den ich noch anführen wollte. Obwohl einiges aus dem Buch echt und einiges fiktiv ist, sind letztlich die Botschaften und die wissenschaftlichen Grundlagen alle echt. Also damit kann man arbeiten. Und was
was ist
ich.
zum Beispiel so eine Botschaft?
Und zwar zum Beispiel eben auf diese Beziehung zwischen Psyche und Physis bezogen, gibt es ein schönes Zitat, was ich vorlesen möchte. Niemand trifft streng genommen unter möglichen Leiden eine Wahl. Doch man wählt die Anspannung und die Anspannung wählt die Krankheit. Bedeutet letztlich,
Kannst du es noch mal vorlesen?
niemand trifft streng genommen unter möglichen Leiden eine Wahl, doch man wählt die Anspannung und die Anspannung wählt die Krankheit. Was uns letztlich wieder dahin führt, unser Lebensstil bedingt immer irgendwo auch die Ausprägung unseres Seins. Und
Schön gesagt.
das ist dann, wie wir unseren Lebensstil wiederum weiterführen, aber auch wie unser Körper, unser Geist und unsere Physis sich verhalten und auch uns Feedback zu unserem Lebensstil und zu unserer Haltung zum Leben geben. Und das ist letztlich auch so die zentrale Frage in diesem Buch, so wie lebe ich mein Leben und was ist mein Leben und wie schaffe ich es auch, diese Fragen für mich zu beantworten. Noch viel wichtiger, aber auch, wie komme ich an diesen Punkt, mir zu erlauben und mutig genug zu sein, diese Fragen überhaupt zu stellen. Weil das sind ja unglaublich mächtige Fragen und die Beantwortung die ist nicht mal eben so getätigt. Aber wenn wir das für uns beantworten können und wenn wir so weit mit uns im Einklang sind, dass wir sagen, das ist mein Leben und das ist vielleicht auch mein Schicksal und ich nehme das so an und ich mache das Beste daraus, was kann dann noch schief gehen? Und deswegen würde ich noch einen zweiten kleinen Dialog vorlesen, in dem es auch in die Richtung geht. Und zwar, genau, fange ich an. Der Tod verliert seinen Schrecken, sofern man stirbt. Wenn man sein Leben gelebt, wenn man vollendet gelebt hat. Wenn man nicht zur rechten Zeit lebt, kann man auch nicht zur rechten Zeit sterben. Das war Nietzsche und jetzt antwortet Breuer: Was heißt das nun wieder? Stöhnt Breuer der Verzweiflung nahe. Fragen Sie sich selbst, Josef, haben Sie Ihr Leben gelebt? Sie beantworten Fragen mit Fragen, Friedrich. Sie stellen Fragen, deren Antwort Sie kennen, kontert Nietzsche. Wenn dem so wäre, wozu sollte ich noch fragen? Und dann wiederum Nietzsche, um Ihre eigene Antwort nicht kennen zu müssen. Denn oft sind eben solche Fragen, wie ich sie vorhin angeführt habe, eben so, wie lebe ich mein Leben und was ist mein Leben genau, durch die Beantwortung bedrohlich auch.
Und indem man vermeidet, die Fragen zu stellen, die wirklich relevant wären für einen selbst, drückt man sich auch vor den Antworten, die diese bringen würden.
Die müssen nämlich nicht immer schön sein. Können sie, definitiv, ne? Aber letztlich ist dieses ständige Reflektieren auch einer selbst ja irgendwo eine eigene Art der Psychotherapie. Und das soll gar nicht danach klingen, als wäre jeder Mensch psychotherapiebedürftig. Aber wir sind alle reflektions- und irgendwo interaktionsbedürftig mit uns selbst und dann nicht zuletzt auch mit der Außenwelt wieder.
Okay, ich habe jetzt eine richtig gemeine Frage, oh Gott, die war nicht vorbereitet und vielleicht hast du auch keine schnelle Antwort darauf. Aber gibt es zum Beispiel eine Frage, die du dich nach dem Buch getraut hast, dir selbst zu stellen, vor der du dich vorher vielleicht unbewusst zurückgezogen hast? Das ist eine richtig gemeine Frage.
Es gibt, und da nehme ich, glaube ich, nicht zu viel aus dem Buch jetzt auch hervor, von Seiten von Josef Breuer das große Problem, dass er seinen Weg von klein an sehr vorgezeichnet gesehen hat. Er beschreibt das, ich hoffe, ich bekomme die richtigen Worte zusammen, so, dass er immer als sehr talentierter Junge galt. So, er wurde in die richtige Familie geboren, er hatte irgendwie das
akademisches Umfeld, er hatte die Kontakte, um zu studieren.
Es war eigentlich vorgezeichnet, dass er einen erfolgreichen Weg gehen würde. Was dieses erfolgreich aber ausgemacht hat, war die Gesellschaft um ihn herum und deren Definition von erfolgreich.
Die Sozialisierung.
Ganz genau. Und jetzt mit, also irgendwie mitten in seinem Leben stehend und von außen betrachtet als toller, erfolgreicher Mann, erkennt er aber auf einmal, er lebt ein Leben, in dem er nicht glücklich ist, nicht sagen kann, warum er nicht glücklich ist, aber nach und nach erkennt, dass es nicht sein Leben ist.
Und was ist jetzt deine Antwort auf meine Frage?
Und jetzt, genau, gut, dass du den Bogen schlägst, dass wir uns doch oftmals selbst in einer glücklichen Lebenssituation immer noch fragen dürfen, welche Grenzen, die wir uns vielleicht selbst setzen, gilt es noch zu überschreiten, um die Möglichkeit zu schaffen, noch weiterzukommen, noch Größeres zu sehen und zu erleben. Welche Grenzen existieren auch nur, weil andere sie vielleicht uns weismachen wollen, wenn wir sie uns nicht selbst gesetzt haben. So, das wäre dann die einfache Art von Grenze, die es zu überschreiten gilt vielleicht. Aber da den Mut zu haben, nochmal, ja, diesen einen Schritt mehr zu gehen, als den, wo man an einem Punkt angekommen ist und sagt, hier geht's mir gut, ist doch alles super. Aber warum nicht noch einen Schritt weiter gehen?
Okay, und was konkret hast du dich da zum Beispiel gefragt?
Deine Fragen werden nicht fairer.
Wir können es auch dabei belassen. Aber es ist es ist extrem weise, was du sagst, und ich würde das auch alles ausnahmslos unterschreiben.
Ja.
Mich interessiert nur.
Ja, das ist berechtigt. Also deswegen.
Vielleicht ist das auch eine Frage, die mal irgendwie 2-3 Tage sinken muss, bis man da seine eigene Antwort drauf findet. Und das ist.
Was tatsächlich, und das war aber so ein Gedanke, den ich schon vor dem Buch hatte, dass ich. Das ist jetzt so ganz banal, vielleicht klingt es jetzt auch ein bisschen verrückt, aber ich tue mir manchmal schwer, in irgendwo Situationen Spaß zu haben oder mich einfach gehen und fallen zu lassen, wenn nicht so, wie ich mir das vorher perfekt erdacht habe, alles existiert. Und es kann zum Beispiel auf Musik, die irgendwo läuft, bezogen sein. Und wenn das nicht genau meine Musik ist, dann tanze ich nicht. So. Und Jetzt gab es aber so in den letzten Wochen oder Monaten auch Situationen, wo ich dann, und sei es durch eine einfach positive Umgebung und so das Mitreißen lassen von anderen, mich einfach mal darauf eingelassen habe, trotzdem Bewegung zuzulassen. Und dann kam man doch irgendwann, und sei es wirklich durch irgendwie einfach eine schöne Umgebung, eine schöne Atmosphäre, in einen Status von Ekstase. Und wie traurig wäre es, das nicht erlebt zu haben, nur weil da jetzt gerade nicht meine fünf Lieblingslieder laufen.
Und weil du deine Grenze nicht selbst niedergerissen hast.
Genau. Also das wäre vielleicht.
Es ist gar kein Ba- Also ich finde, das ist ein sehr treffendes Beispiel.
Danke.
Cool, spannend. Ist sehr spannend. Danke, dass du da so ehrlich bist.
Danke
Und so offen.
fürs gute Nachfragen. Ja, ich würde sogar noch mit einem Zitat schließen, weil ich da die Botschaft dahinter noch einfach schön fand, sie mitzunehmen. Und zwar ist es so, finde ich, ein Schlüsselzitat für die menschliche Beziehung und Interaktion, sowohl in Therapien und deswegen auch so der medizinische Aspekt dabei für mich, aber auch in eben Beziehungen allgemein. Und zwar sagt Nietzsche nach einer Sitzung mit Breuer, und ich sage jetzt nicht, wer da wen therapiert, im nämlichen Augenblick, da ich Ihnen sagte, mich habe noch nie jemand berührt, in eben diesem Augenblick ließ ich mich erstmals berühren. Ein unbeschreiblicher Augenblick, als wäre eine dicke innere Eiskruste plötzlich gerissen und in tausend Stücke gesprungen. Breuer, ein Paradox. Einsamkeit existiert nur in der Einsamkeit. Sobald sie geteilt wird, löst sie sich auf.
Wow.
Und dann möchte ich direkt hinterhergeben, Einsamkeit löst sich auf, wenn sie geteilt wird, aber Liebe wird mehr, wenn sie geteilt wird. Und so diese Gegensätze und die Verbildlichung dessen, finde ich, ist eine extrem schöne und befriedigende Konklusion, so dieser Interaktion in dem Buch, aber eben auch darüber hinaus so ins echte Leben tragend und
Wow.
so eine Botschaft, die ich irgendwie mitnehmen konnte, die mich berührt hat.
Echt deep.
Ja. Und deswegen, es war ein schön zu lesendes Buch als Roman und ein unglaublich lehrreich zu lesendes Buch als Einführung in zwei komplexe Wesen, diese Protagonisten, die dann aber wiederum so die Lehren der Psychologie und Psychiatrie der letzten 150 Jahre irgendwie widerspiegeln. Und deswegen für mich das passende Buch heute, obwohl es ein anderer Ansatz war.
Ja, wem würdest du das Buch empfehlen? So als wen, wer könnte eine ähnliche Begeisterung teilen für das Buch?
Natürlich irgendwo vorrangig Leute, die sich für Themen wie Psychoanalyse, Psychotherapie interessieren, aber auch auf jeden Fall irgendwo romantisch veranlagte Menschen, die ein schönes Buch tatsächlich. Also es ist nicht
Literarisch auch
immer
sehr wertvoll, oder?
absolut, es sind wunderschöne Dialoge, also fast das ganze Buch sind Dialoge, aber man liest es gerne, man fühlt sich nach jeder Seite irgendwo beschwingt, auch wenn die Themen nicht immer einfach sind. Also die ergründen wirklich auch ihre tiefsten Abgründe der Seele, aber machen das auf einem nahbaren Level, sodass man irgendwie relaten kann. Und das war befriedigend zu lesen.
Cool. Danke fürs Teilen auf jeden Fall.
Sehr gerne.
Nächste Woche geht's um Fernbeziehung. Christoph und ich haben schon über lange Zeitabschnitte in einer Fernbeziehung gelebt, unter anderem durch Auslandsaufenthalte in Indien, in China, in
Valencia.
Argentinien, in Chile, in Spanien und naja, wie auch immer, teilen wir unsere Erfahrungen daraus und geben vielleicht auch Tipps mit für all jene, denen eine Fernbeziehung bevorsteht oder die es irgendwie interessiert. Falls dich das Thema nicht interessiert, ist jetzt ein super Zeitpunkt, Instagram zu öffnen und uns eine Nachricht zu schicken, @zusammenwach, mit einem Themenvorschlag. Wir freuen uns nämlich über alle deine Vorschläge, die irgendwie mit dem Thema Geld, Liebe oder Beziehung, nein, nicht Beziehung, sondern Gesundheit zusammenhängen. Und genau.
Genau, gebt uns sehr gerne das Feedback für die einzelnen Folgen oder Input für neue und wir freuen freuen uns, von euch zu
Jetzt
hören.
Jetzt haben wir es aber.
Ja, ciao. Viel geredet.
Genug geredet.
Ciao.